Diese Folge des Fliegermagazins Safety Talks wird präsentiert von FLAM, dem praktischen Kollisionswarnsystem.
Jetzt im Fliegermagazin-Podcast Safety Talk über den Arbeitsalltag eines Flugunfalluntersuchers. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fliegermagazins Safety Talks, dem Podcast rund um das Thema Flugsicherheit. Mein Name ist Martin Schenkemeier und in der heutigen Folge spreche ich mit Thomas Kage. Er ist Unfalluntersucher bei der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, kurz BFU, und wird uns heute spannende Dinge über seine Arbeit dort erzählen. Wenn dir etwas Außergewöhnliches beim Fliegen widerfahren ist, über das du gerne mit uns sprechen möchtest, dann schreib uns eine E-Mail an redaktion@fliegermagazin.de. Wir freuen uns auf deine Nachricht. Doch nun zu meinem heutigen Gast. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
Genau, hallo, ich freue mich auf das Gespräch.
Du willst nicht nur fliegen, sondern auch sicher ankommen? Dann brauchst du das neue PowerFLAM Flex. Das System vereint modernste Kollisionswarnung mit smarter Technologie, egal ob im Segler, Motorflieger oder ultraleicht. Mit Wi-Fi und Bluetooth ist Flex kinderleicht zu bedienen und sofort einsatzbereit. Es verbindet sich nahtlos mit deiner Navigations-App und zeigt dir den Verkehr direkt auf deinem Display an. Reagieren, bevor es zu spät ist, das ist das neue PowerFLAM Flex. Mehr Infos findest du unter www.flam.com. www.flam.com.
Ja, Thomas, ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bist. Wie vielleicht einige wissen, schreibe ich jetzt 6 Jahre die Texte in der Rubrik Unfallakte für das Fliegermagazin und durfte im Zuge dessen schon viele Zwischen- und Abschlussberichte der BFU lesen. Umso gespannter bin ich, mehr darüber zu erfahren, wie ihr bei der BFU arbeitet. Aber bevor wir dazu kommen, erzähl uns ein bisschen was von dir. Seit wann bist du bei der BFU und was machst du da?
Ja, ich bin Flugunfalluntersucher bei der BFU. Habe dort 2007 angefangen und war zuvor eine kleine Zeit noch beim LBA in der Musterzulassung und davor in der Instandhaltung von Luftfahrzeugen im militärischen Bereich, Hubschrauber, Triebwerk. So, das ist so der technische Hintergrund. Habe ein Studium für Flugzeugtechnik absolviert und bin, wie gesagt, seit 2007 bei der Flugunfalluntersuchung. Zuerst im Bereich so der Triebwerksuntersuchung, aber später dann auch in Bereichen von allen Luftfahrzeugen, also von quasi 2 Tonnen bis Verkehrsflugzeuge.
Okay, und bist du selber auch Pilot? Und wenn ja, was fliegst du?
Ja, also meine Leidenschaft zur Fliegerei hat eigentlich schon ganz früh begonnen. Bei ganz früher Kindheit mit Flugzeugen, Flugzeugbilder sammeln, dann Modellfliegen. Dann kam irgendwann das Segelfliegen dazu mit 15 und ja, dann ist so die Frage, wie geht das weiter? Wird es eine berufliche Ausrichtung geben? Ja, und das war dann bei mir glücklicherweise der Fall. Ich konnte also quasi meine Leidenschaft auch im Beruf ausleben und so bin ich bei der Fliegerei geblieben. Das ist heute jetzt nur noch Segelfliegen, sage ich jetzt mal, und TMG. Aber da bin ich hier in einem örtlichen Verein aktiv, Segelfluglehrer. Einen Segelkunstflugschein habe ich auch mal gemacht. Also das ist so mein fliegerischer Hintergrund, PPL-Ausbildung, aber das ist jetzt nicht mehr aktiv. Also ich bin jetzt nur noch Segelfluglehrer in einem Verein.
Naja, was heißt nur noch? Das ist ja eigentlich die schönste und ureigenste Form der Fliegerei, wie ich finde, oder?
Ja, man lernt da sehr viel und es ist vielleicht ein kleiner Widerspruch zu der beruflichen Tätigkeit, wo ich mit Triebwerken zu tun habe und auf der anderen Seite das Fliegerische, dann das Fliegen ohne Motor. Aber das war immer eine gute Kombination. Ich bin da ganz zufrieden mit.
Okay, super. Und spannende Frage vielleicht an der Stelle. Ist dir selber auch schon mal ein Flugunfall widerfahren?
Nein, toi toi toi, nicht. Es gab sicherlich einige Dinge, wo man sagen muss, ja, da ist was passiert, was jetzt nicht so ganz gut war. Ich kann mich an einen kapitalen Orientierungsverlust erinnern, noch zu Zeiten vor GPS, wo ich dann auch eine Außenlandung gemacht habe, um erstmal zu sehen, wo ich bin. Das sind so Dinge, die passieren dann mal. Aber Gott sei Dank ein Unfall, nein, den hatte ich noch nicht.
Okay, sehr gut. Das ist natürlich auch etwas, was man wirklich niemandem wünscht. Ja, jetzt zu einer meiner Lieblingsfragen. Welcher Umgang mit Fehlern und Missgeschicken wurde dir in deinem fliegerischen Umfeld beigebracht?
Naja, das, wie gesagt, ich mache jetzt die Fliegerei schon 45 Jahre lang. Also da war in der Anfangsphase ist der Umgang, ja, früher war das ja ein anderer Umgang. Ich kann mich noch entsinnen, in den 90er Jahren, da waren die damalige Generation der damaligen Flugsicherheitsinspektoren, glaube ich, hieß das, die dann in den Vereinen kamen und dann Bilder zeigten und von Unfällen und dann sagten, ja, guckt euch mal das an, was der gemacht hat. Und naja, das macht man ja so nicht und wie konnte der nur und so weiter. Das hat sich ja doch Gott sei Dank geändert. Also wie gesagt, dieses etwas Bestrafende und auch Beschuldigende beim Umgang mit Fehlern, das ist ja Gott sei Dank etwas anders geworden.
Das ist interessant, was du da sagst. Also du meinst, man hat früher eher so ein bisschen verächtlich auf die Unfälle geguckt?
Naja, nicht auf, so eher auf die Piloten, ne? Also, oder was da passiert war. Da war das so, ach, naja, guck mal, was der hier gemacht hat. Also ich kann mich wirklich an solche Vorträge erinnern. Und ich fand das damals schon nicht so ganz gut, weil ich auch immer dachte, na, das hat er ja nicht mit Absicht so gemacht. Ne? Also vielleicht war es ein leichtsinniger Pilot. Das waren ja so die Kategorien, in denen man dort geredet hat. Und ja, es war so, der Pilot war der Dumme, wenn er dann einen Unfall gemacht hat.
Ah, okay, aber da kann man wirklich dann von Glück sprechen, dass es da eine Entwicklung gab. Ja, Thomas, dann kommen wir jetzt zu deinem Arbeitgeber, der BFU. Erzähl uns mal ein bisschen, was die BFU ist und wofür sie ins Leben gerufen wurde.
Na, die BFU hatte vorher, also früher einen anderen Namen, die hieß FUS, also Flugunfallstelle beim Luftfahrtbundesamt. Das war also noch vor 1998. Dort war das angegliedert an das Luftfahrtbundesamt und schon damals hat die ICAO gesagt, die Flugunfalluntersuchung muss ein eigenständiger Bereich sein. Sie muss unabhängig sein von allen anderen Behörden, unabhängig von Organisationen. Und die Bundesrepublik hat dort dieser Empfehlung der ICAO auch Folge geleistet und hat 1998 das Gesetz über die Flugunfalluntersuchung ins Leben gerufen, also das Flugunfalluntersuchungsgesetz, wie wir es nennen. Das ist unsere rechtliche Grundlage. Und wir wurden dann vom LBA abgekoppelt und ja, uns verbindet eigentlich mit dem LBA jetzt wirklich nur noch, dass wir in Braunschweig sitzen, in der Hermann-Blenk-Straße. Also das ist jetzt die einzige Kopplung, die wir da haben. Auch wenn in manchen Zeitungsnotizen dann öfter mal steht, der Flugunfall wird vom LBA untersucht. Ne? Das ist, da schmunzeln wir dann manchmal. Wir haben, wie gesagt, hier unsere Räumlichkeiten, ein ganz normales Bürogebäude in Braunschweig am Flughafen und daneben eine große Halle. Da komme ich vielleicht später noch drauf zurück. Ja, wir sind nun eine sehr kleine Behörde. Es hat auch im Titel nur bis zum Begriff Stelle gereicht. Also wir sind nur eine Bundesstelle, kein Amt in dem Sinne, aber sind schon eine Behörde des öffentlichen Dienstes, untergeordnet beim Verkehrsministerium. Haben aber in diesem Flugunfalluntersuchungsgesetz doch einige Rechte bekommen. Und eines der wichtigsten Dinge ist eigentlich, dass wir unabhängig sind. Also es steht dort ganz explizit drin, dass uns keiner Weisungen geben darf und wir auch keine Weisungen entgegennehmen dürfen im Zuge der Unfalluntersuchung. Das gibt uns eine kleine Sonderstellung im Vergleich zu anderen Behörden, also LBA und so weiter, die ja durchaus in der Hierarchie des Verkehrsministeriums sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat es auch noch nicht gegeben, dass wir solche Einflussnahme hatten. Ja, wie gesagt, wir sind eine sehr kleine Behörde, ungefähr etwas unter 40 Personen, also Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiter hier und sind ja jetzt ungefähr 18 Untersucher, die in unterschiedlichen Bereichen dann auch arbeiten. Und die Untersucher, wie gesagt, haben unterschiedliche Qualifikationen je nach Ausrichtung. Das sind so. Und unser Anliegen ist es eben, Unfälle und auch schwere Störungen in der Verkehrsluftfahrt zu untersuchen in Deutschland. Also unser Gebiet ist Deutschland für zivile Luftfahrzeuge, nicht die militärischen, aber auch für deutsche Luftfahrzeuge im Ausland. Das ist durchaus auch manchmal ein Teil der Arbeit, die wir haben, deutsche Produkte auch, die im Ausland eingesetzt werden. Und das sind einige. Das ist, macht einen Teil unserer, tatsächlich einen Teil unserer Arbeit aus. Das ist so.
Also Flugzeuge mit deutscher Registrierung, aber auch Produkte von deutschen Herstellern.
Wir haben ja durchaus eine Luftfahrtindustrie, die bei uns aktiv ist. Ne? Also Airbus Helikopters beispielsweise mit der EC-135, das ist ja so ein bekanntes Muster, oder H-35 jetzt. Wir haben bei den im Bereich der allgemeinen Luftfahrt die TAE-Motoren, die Dieselmotoren, Continental jetzt, früher Thielert, vielleicht unter dem Namen bekannt. MT-Propeller, eine ganz lebendige Firma in Süddeutschland, die in der allgemeinen Luftfahrt sehr bekannt ist und sehr erfolgreich ist und so weiter.
Okay, verstehe. Am Anfang eurer Arbeit wird ja in der Regel eine Meldung stehen. Also eine Meldung über einen Vorfall, einen Unfall, Zwischenfall, wie auch immer, die von Piloten, Vereinsvorständen oder anderweitig beteiligten Personen erfolgt. Kannst du noch mal kurz schildern, was man an die BFU melden sollte und was vielleicht auch nicht? Habt ihr da irgendwie viele Fehlalarme oder sagt ihr, nee, lieber zu viel melden als zu wenig? Also man kann da gar nicht viel falsch machen?
Ja, wir sind eher der Meinung, mehr durchaus melden. Das passiert also durchaus häufig. Ich kann mal eine Zahl nennen. Wir hatten also vor der Corona-Pandemie hatten wir so um die 1800 Meldungen im Jahr. 1600, 1800 Meldungen. Und davon sind wirklich Meldungen, die uns was angehen, vielleicht 10-20% gewesen. Der Großteil der Meldungen sind wirklich Dinge, die uns jetzt nicht betreffen, beispielsweise ein Gleitschirmunfall. Das Gleitschirm ist Luftsportgerät, was wir nicht untersuchen. Oder eine Laserblendung. Das ist eine Laserblendung ist einfach ein Straftatbestand. Ne? Das hat also jetzt nichts mit einer Flugunfalluntersuchung zu tun. Man darf ja auch nicht vergessen, es gibt nach wie vor eine EU-Verordnung 376, die ja genau sagt, dass man eben auch Meldungen an das LBA innerhalb von 72 Stunden zu machen hat über Schäden. Wenn ich also in der Maintenance feststelle beispielsweise, dass ein Motor ein kapitaler Schaden hat, dass da irgendwie weit vor der TBO der Motor kaputt gegangen, dann muss ich das dem LBA melden. Das ist die EU-Verordnung 376. Das, wie gesagt, das wird oft verwechselt. Da sind also, oftmals kriegen wir Meldungen, ja, dieser Unfall, uns ist jetzt hier das Fahrwerk weggebrochen, Flugzeug hat sich auf den Kopf gestellt, ist auch schon schwer beschädigt. In unserer Kategorie ein Unfall. Ja, aber wir müssen doch erst nach 76 Stunden oder 72 Stunden melden. Das stimmt nicht. Also Flugunfälle müssen sofort an die BFU gemeldet werden. Das sollte man im Hinterkopf haben. Das gibt es auch festgelegt im Paragraph 7 Luftverkehrsordnung, wo das genau drin steht, was zu melden ist. Und dass die Meldepflicht dort auch besteht.
Okay, also du sagtest jetzt zum Beispiel, wenn ein Motor weit vor Erreichen seiner TBO einen Schaden aufweist, dann ist das meldepflichtig oder meldewürdig, sage ich mal. Das würde dann sicherlich über aviationreporting.eu, also ECARS, erfolgen. Das haben wir ja tatsächlich auch schon mal in einer separaten Folge behandelt, das Thema. Wenn jetzt aber, wie von dir beschrieben, ein Flugzeug einen Fahrwerksschaden hat, sich überschlägt, vielleicht sogar zum Personenschaden kommt, dann muss das sofort gemeldet werden. Wo verläuft da die Grenze zwischen dem, was sofort zu melden ist und was nicht?
Na, ganz wichtig ist erstmal der Personenschaden. Ne? Also in dem Moment, wo jetzt wirklich eine schwere Verletzung oder gar tödlicher Unfall ist, dann ist das selbsterklärend. Ne? Das ist dann wirklich ein Unfall. Bei einer leichten Abschürfung wäre das jetzt von Seiten des Personenschadens erstmal noch nicht eine Meldung an uns. Ne? Also die leichte Verletzung nicht, die schwere Verletzung schon. Das würde jetzt fast schon eine eigene Folge sein, wo man diese Grenze zieht. Deshalb sage ich im Zweifelsfall doch eher melden. Also ein Knochenbruch jetzt ist in der Regel eine schwere Verletzung. Also wie gesagt, so eine leichte Abschürfung sicherlich nicht, aber so ein Knochenbruch, der wäre dann eine schwere Verletzung und dann meldepflichtig. Ähnlich ist es beim Schaden am Flugzeug, da wo Strukturelemente richtig betroffen sind. Dort ist es ein Unfall dann, ne? Also wir haben ganz, ganz klassisch die Unfälle beispielsweise im Segelflug in den Sommermonaten, die Außenlandeunfälle dort, wo dann so ein Ringelpitz gemacht wird und dann dreht sich das Heck ab und der Rumpf ist durchgebrochen. Das ist dann ein Unfall, meistens ohne Personenschaden. Und der wird bei uns auch nur statistisch aufgenommen. Da würden wir jetzt auch keine Untersuchung machen. Es ist, man muss da wirklich unterscheiden. Wir würden, die Schwelle ist so im Bereich der Flugzeuge bis 2 Tonnen, die tödlichen und schwer Verletzten. Ab da wird unsere Untersuchungstiefe eine ganz andere als nur beim, ich sag mal, nur beim Unfall, wo jetzt nur ein gewisser Sachschaden entstanden ist. Da braucht auch keine Angst haben, das zu melden und sagen, oh Gott, da kommt jetzt die BFU und räumt mir jetzt den Laden auf hier. Das wird so nicht passieren, wenn es, wie gesagt, solch einen Schaden am Luftfahrzeug ist. Deshalb sage ich einfach nur melden, dieses Meldeformular, was wir online dort haben, so gut wie man es kann, ausfüllen. Und dann ist die Sache in den meisten Fällen auch erledigt. Es ist auch besser zu melden, weil oft die Versicherungen auch manchmal nachfragen, wurde das gemeldet oder so, ne? Und dann kommen die Meldungen deutlich später. Und wie gesagt, es besteht die Meldepflicht nach § 7 Luftverkehrsordnung.
Okay, gut. Also wenn ich einen Strukturschaden habe oder einen Personenschaden, dann auf jeden Fall an die BFU melden. Aber grundsätzlich macht man nichts falsch damit, wenn man zunächst mal alles an die BFU meldet.
Es gibt ja diesen Spruch, melden macht frei. Also in dem Moment, wo man es gemeldet hat, hat man seine Pflicht getan.
Verstanden. Und diese Meldung an aviationreporting.eu ist ja davon unberührt und hat sowieso zu erfolgen.
Die ist, ja.
Okay, dann nehmen wir uns doch jetzt mal bitte mit in den Arbeitsalltag eines Flugunfalluntersuchers. Jetzt kriegt ihr eine solche Meldung auf den Schreibtisch. Ich nehme an, das passiert auch Tag und Nacht. Und wie geht's dann weiter? Wie ist ab dann der Ablauf? Wie legt ihr los mit eurer Arbeit?
Naja, wir haben bei uns einen, wie wir es nennen, einen Untersucher vom Dienst. Das ist einer aus diesem Kreis der 18 Untersucher. Das ist immer so ein Wochendienst, den man hat. Und dort ist man dann, hier in der BFU hat man das Telefon, sage ich jetzt mal, das Bereitschaftstelefon, worauf die Anrufe reingehen. Und wir haben da so einen kleinen Bereitschaftsraum, wo dann die üblichen Verbindungen sind, sogar noch ein Fax. Ab und zu kriegen wir sogar auch mal ein Fax. Ja, also wir sind natürlich 24/7 erreichbar, das ist ja selbstverständlich, anders geht's ja gar nicht. Und die meisten Anrufe oder die meisten Meldungen, gerade wenn es jetzt um einen tödlichen Unfall geht, die erreichen uns tatsächlich über Telefon noch. Da gibt es so zwei große Quellen. Das sind einmal die Polizeidienststellen, die Informationen über einen Absturz haben, oder aber der Flugleiter, wenn es in der unmittelbaren Umgebung des Flugplatzes passiert. Auch der Verein, wenn ein Vereinsflugzeug ist. Genau, das sind so die üblichen Quellen. Manchmal SAR, genau, die SAR-Leitstelle informiert uns auch manchmal über einen Absturz, über einen Suchfall, oftmals auch schon über den Suchfall. Ja, wenn wir das dann konkret haben, dann gilt es erstmal darum, sich eine Idee zu verschaffen, was könnte das überhaupt sein. Ne? Wir kriegen manchmal auch Meldungen von Polizeileitstellen, die jetzt ja nun nicht so trainiert sind in der Fliegerei, das muss man ja auch sagen, wo dann widersprüchliche Angaben kommen. Ne? Also ich hatte mal eine Meldung als Bereitschaftsdienst, da war ein Flugzeug, ist bei einer Flugshow in eine Menschenmenge reingerollt beim Start und es sind 2 leicht Verletzte. So, und da war schon mal für mich der Widerspruch klar, also das passt jetzt nicht ganz, ne? Und das entwickelte sich dann auch relativ schnell in der Meldefolge dann zu doch einem richtigen Flugunfall mit
tödlich Verletzten. Ne? Also die Erstmeldung, da muss man immer ein bisschen kritisch sein und gucken, worüber reden wir jetzt auch. Ne? Aber wenn man das geklärt hat, dann besteht natürlich für mich als Bereitschaftsdienst erstmal die Aufgabe, jetzt ein, wie wir sagen, Go-Team loszuschicken, also zwei Kollegen in der Regel bei, jetzt, wenn wir mal beim Eco-Klasse-Flugzeug bleiben, mit vielleicht ein oder zwei tödlich Verletzten, dann würden wir mit zwei Kollegen rausfahren, die würde ich dann alarmieren. Wir haben zwei Dienstfahrzeuge, die ein VW-Bus und ein Amarok, da sind so alle, müssen vollgepackt mit Ausrüstung, also Kameratechnik, Vermessungstechnik, Laserentfernungsmesser, Drohne, Schutzbekleidung, also Einmalanzüge, Probenfläschchen, also alles, was man so braucht für eine ordentliche Unfallaufnahme. Die haben auch Blaulicht, also wir haben auch Wegerecht, wir können dann also relativ schnell auch losfahren. Und ja, dann geht es eben, wie gesagt, los, egal ob Tag oder Nacht, zum Unfallort. Dann ist meine größte Aufgabe als Bereitschaftsdienst hier in Braunschweig schon mal erledigt, weil ich im Endeffekt das Team losgeschickt habe. So, und die, sagen wir mal, die beiden Kollegen, die jetzt da auf dem Weg sind, die nehmen natürlich dann Kontakt zur Unfallstelle auf mit der Polizei, dass sie dort an die Unfallstelle auch rankommen. Wo die überhaupt ist, das ist ja meistens dann irgendwo im Wald oder so. Also man muss sich dann auch klar machen, wo trifft man sich mit der Polizei, dass die einen mitnehmen.
Ganz kurz, was geht da einem durch den Kopf, wenn man in der Anfahrt ist? Ist man da sehr angespannt oder legt sich das mit der Berufserfahrung? Weil kann ja doch mal sein, dass man da sehr unschöne Bilder zu sehen bekommt.
Ja, das ist auch so. Man macht sich natürlich schon mal so ein bisschen die Aufgabe klar, was einen da erwartet. Also ein paar Informationen hat man ja schon. Also man weiß, jetzt ist es beispielsweise ein Kompositflugzeug, was ausgebrannt ist. Also Brand oder Nichtbrand ist ja schon mal eine entscheidende Frage, dass man ein Bild hat, was kann einen da erwarten. Wie wird jetzt mein Einsatz sein? Komme ich vielleicht noch gerade drauf in Richtung Arbeitsschutz? Dann natürlich das Thema Leichenbergung, was bei uns dann auch immer schnell diskutiert wird, weil natürlich durch die Einsatzkräfte vor Ort auch immer das gern gesehen wird, wenn die Leichenbergung schnell losgehen kann. Wir hätten es lieber, wenn es erst losgeht, wenn wir kommen, weil wir im Zuge der Leichenbergung muss aufgeschnitten werden, also das Flugzeug freigeschnitten werden. Da geht dann viel schon an Beweisen, sage ich jetzt mal, verloren. Deshalb möchten wir es eigentlich, dass das erst losgeht, wenn wir kommen. Ist nicht immer der Fall. Manchmal aus Pietätsgründen oder ähnlichen Gründen muss man das ein bisschen abkürzen. Ne? Das ist dann manchmal so. Vergessen hatte ich jetzt sozusagen, dass wir auch Beauftragte haben. Das muss ich jetzt mal so einfügen. Wir haben Beauftragte für Flugunfalluntersuchungen, die so übers ganze Land verteilt sind. So 60 Stück ungefähr, glaube ich, gerade sind es. Also erfahrene Piloten, die wir hier ausgebildet haben, die dann in diesem Fall auch als Vorkommando agieren. Wenn wir tödliche Unfälle haben, fahren wir in der Regel selber raus, aber beispielsweise im Bereich Segelflug oder nicht tödliche, da schicken wir auch die Beauftragten alleine raus. In der Regel. Manchmal weichen wir auch ab von der Regel, aber eigentlich ist das so die Grundregel. So, und ja, dann ist so die Anfahrt und dann macht man sich das schon mal so klar, was passiert jetzt so ein, weil wie muss ich mir das vorstellen? Und da kommt natürlich dann so die Erfahrung rein, dass man sagt, das wird jetzt ein schwieriger Einsatz, weil es vielleicht eine Hanglage ist. Wie organisieren wir uns da? Ist es ein Luftzerleger, wenn man das schon mal weiß? Habe ich zwei Unfallstellen, eine Kollision? Das sind ja so die Dinge, wo man schon mal die Arbeitsorganisation so ein bisschen durchtaktet und sich abspricht mit dem Kollegen, wer macht was. Meistens fährt einer, der andere telefoniert und schreibt mit.
Tausende Piloten fliegen heute schon mit FLAM. Jetzt gibt's das System in seiner stärksten Form. Power FLAM Flex. Mit smartem Design, neuen Schnittstellen und der bewährten FLAM-Sicherheitstechnologie. Egal ob Motor- oder Segelflug, Flex funktioniert in jedem Flugzeug. Mehr Infos findest du auf www.flam.com. www.flam.com. Okay, und dann seid ihr an der Unfallstelle angekommen und wie geht's dann weiter? Was macht ihr als erstes?
Ja, als erstes muss ich sagen, sind ja schon die Bereitschaftskräfte da, also Feuerwehren und Polizei und so weiter. Und das ist eigentlich die erste Aufgabe, mit denen in einen guten Kontakt zu kommen, dass man schon mal Informationen erfährt. Was wisst ihr schon? Gibt es Zeugen, die da etwas beobachtet haben? Gibt es zusätzliche Angaben, die man schon mal wissen muss? Dann ist so die Frage, wie kann ich jetzt denen auch was geben? Also in Richtung Arbeitsschutz. Also das ist so der erste Teil dann auch, dass man sagt, wie schützen wir uns selber? Welche persönliche Schutzausrüstung müssen wir tragen? Also ein bekanntes Beispiel, was viele Einsatzkräfte nicht wissen, ist, dass verbrannte Kohlefasern so lungengängig sind wie Asbestfasern, ne? Das heißt, da ist dann ein ganz anderes Schutzniveau angesagt für uns, als wenn es jetzt ein Metallflugzeug ist, was nicht gebrannt hat. Da geht man ganz anders ran. Oder dass man den Einsatzkräften auch sagt, ja, passt auf, da sind jetzt Druckbehälter beispielsweise, Fahrwerk, ne, das Federn, die gespannt sind. Also man muss sich ja auch selber schützen. Und ein ganz besonderes Thema natürlich bei den Ultraleichtflugzeugen, die Rettungsgeräte oder Cirrus. Ne. Da gehen wir dann auch nicht ran und müssen dann erst auch warten, bis die Kampfmittelräumdienste oder ähnliche Gruppen dort von der Polizei oder so daran gehen und das dann entschärfen bzw. zur Detonation bringen, dass wir da auch sicher arbeiten können im Wrack. Ne? Naja, und wenn man das so ein bisschen geklärt hat und sich da vorgestellt hat und auch gesagt hat, wie lange man braucht, also das sind ja so die Absprachen, die man treffen muss, dann mache ich das eigentlich so, dass ich wirklich mir auch die Zeit nehme, so in 5 Minuten, 10 Minuten einmal, um das Wrack so rumzugehen. Das ist ja jedes Mal anders. Manchmal ist es im Wald, manchmal ist es auf der Wiese. Und so schon mir mal so den ersten Eindruck verschaffe, schon mal die ersten Bilder aus allen Richtungen mache, dass man das nicht vergisst nachher im Eifer des Gefechts. Und nochmal sich so gegenwärtig macht, was sehe ich hier eigentlich? Ne? Schon mal gucken, ob alle Teile des Flugzeuges an der Unfallstelle sind, soweit man das schon kann. Die grobe Lage, ist es eher ein sehr zentraler Einschlag oder ist es eine lange Unfallspur? Das ist ja ein gravierender Unterschied für nachher für die Herleitung des Flugverlaufs. Wenn ich jetzt beispielsweise einen langen Unfallverlauf habe im Wald, muss ich gucken, habe ich wirklich hier, ist das mein erster Einschlag oder könnte mein erster Einschlag noch ein Stück weiter hinten legen, ne? Dass man da auch nochmal guckt. Ne? Oder ist da am anderen Ende der Wiese vielleicht auch noch irgendetwas, was von Interesse sein können? Der erste Einschlag, vielleicht ist das Flugzeug so aufgeprallt und dann nochmal 20 Meter so in der Luft gewesen und dann aufgeschlagen. Da muss man natürlich diesen ersten Einschlagort finden. Ne? Das ist ganz wichtig. So. Und das sind so die Überlegungen, die man hat zu Anfang. Und wenn man das dann so sich klar gemacht hat, dann geht es eigentlich an die eigentliche Arbeit. Wie gesagt, als erstes die Leichenbergung dann so, wenn man das dann gemacht hat, dann ist die Unfallstelle auch schon erstmal eine ganz andere. Das muss ich so sagen. Dann ist es einfach auch nur noch ein Haufen Schrott, wenn man das mal so sagen darf, so ein bisschen respektlos. Aber dann geht man eigentlich, dann fängt man an, wirklich das Flugzeug zu untersuchen, weil es geht darum, jetzt vor Ort all das aufzunehmen, was ich später nicht mehr aufnehmen kann. Ne? Was sich verändert, was durch den Abtransport zerstört oder verändert wird, das muss ich natürlich vorher dokumentiert haben, fotografiert haben, getestet haben. Insbesondere im Cockpit gibt es Speichermöglichkeiten, wie die Steuerung, ist die soweit noch vorhanden, funktioniert die, hat die funktioniert? Triebwerk, muss ich das Triebwerk untersuchen? Muss ich das möglicherweise dann auch nochmal mitnehmen? Muss ich das ganze Flugzeug möglicherweise mitnehmen nach Braunschweig? Wenn ich einen Luftzerleger habe, wird das sehr oft der Fall sein, dass wir das tun. Und so arbeitet man sich dann durch und guckt sich das alles genau an und dokumentiert das, dass man dann, wie gesagt, irgendwann mal auch das Freiräumen der Unfallstelle freigeben kann.
Okay, also ihr guckt euch die Unfallstelle ganz genau an.
nehmt die Dinge auf, die ihr im Nachhinein nicht mehr aufnehmen könnt. Und du hast schon angedeutet, manche Flugzeuge oder Flugzeugteile kommen dann in diese berühmt-berüchtigte Trümmerhalle nach Braunschweig, um sich Sachen später nochmal angucken zu können?
Genau. Ja, also manchmal kann man das an der Unfallstelle nicht alles abarbeiten. Das geht dann nicht, ne? Wir nehmen eigentlich immer irgendwelche Teile mit. Das habe ich eigentlich, kenne ich jetzt keinen Fall, wo wir ohne etwas nach Hause gefahren sind. Ne? Das kann mal eine Steuerstange sein, die wir ausgebaut haben. Habe ich mal eine ganze Querrudersteuerung ausgebaut, weil ich mir nicht sicher war. Triebwerke sehr oft, die wir mitnehmen. Aber wie gesagt, wenn wir uns nicht sicher sind, dann nehmen wir das ganze Flugzeug mit. Ne? Das ist dann auch so. Dann wird eine Spedition oder THW oft sehr oft oder die Feuerwehr oder irgendeiner fährt uns dann das Wrack hier nach Braunschweig. Und dann legen wir es manchmal auch auf. Das haben wir auch schon mal gemacht, dass das komplett ausgelegt wurde. Gerade bei Luftzerlegern kann das der Fall sein.
Okay, dann geht's also in Braunschweig weiter. Dann gibt's ja meist erstmal einen Zwischenbericht und dann einen Abschlussbericht. Aber wie kann man sich das genau vorstellen? Setzt ihr euch dann in Braunschweig an den Schreibtisch, tragt alle Fakten und gesammelten Informationen zusammen und verarbeitet die zu einem Bericht? Oder wie ist dann da der weitere Ablauf?
Naja, unsere Berichte sind ja so aufgeteilt, dass wir erstmal einen Faktenteil haben. Das ist ja der erste Teil. Dann kommt der Analyseteil, dann kommt die Schlussfolgerung und dann die Sicherheitshinweise, Sicherheitsempfehlungen und so weiter. Ne? Und so ähnlich ist auch die Arbeit. Also im ersten Teil, gerade an der Unfallstelle, ist man ja noch nicht am Analysieren großartig. Natürlich fängt man schon an einem wunderschönen Sommertag mit Hochdruckwetter über ganz Deutschland. Ist jetzt meine Vermutung über einen schlechten Wetterunfall natürlich nicht so ausgeprägt. Ne? Das ist schon klar. Genauso, wenn ich jetzt einen Zusammenstoß schon weiß, dann habe ich natürlich auch schon eine Idee, in welche Richtung das geht. Dann ist die Untersuchung vor Ort natürlich auch schon eine andere. Ne? Also so selektiert man schon eigentlich von der ersten Minute ein kleines bisschen aus. Aber ist es eigentlich ein Grundsatz zu Anfang, sehr offen zu denken und möglichst viel an Möglichkeiten anzunehmen und dementsprechend auch die Fakten entsprechend so sicherzustellen. Also man macht an der Unfallstelle viel zu viel eigentlich. Das braucht man später oftmals gar nicht. Aber ich muss es tun, weil ich es nämlich vorher noch gar nicht weiß. Ne? Das ist so die. Und die Methode, also das muss man sich vielleicht so vorstellen, wie in ein Gebäude, in das man reingeht und sagt, ich suche hier irgendwas und ich gucke in den einen Flur rein und merke schon, da ist nichts. Und dann gucke ich in den nächsten Flur und denke, hier könnte was sein. Dann gehe ich in das nächste Zimmer und denke, ach, in dem Schrank könnte was liegen und in dem Schublade und dann finde ich was. Und gehe dann vielleicht in den nächsten Flur, wo ich wieder nichts finde, wo ich vielleicht auch schon weiß, dass ich nichts finde und so weiter. Und so sucht man sich dann oder untersucht man dann eben die Dinge, die sich als notwendig erachten. Ja, und dann stellt man natürlich irgendwann, geht es mit dem nächsten Schritt weiter, mit einer Analyse, wo man dann sagt, naja, welche Möglichkeiten bestehen jetzt eigentlich? Was ist das jetzt? Wie gesagt, wie ist meine Unfallstelle gewesen? Spricht hier was für einen Triebwerksausfall und eine entsprechende Handlung des Piloten für einen Kontrollverlust? Ist es, wie gesagt, ein Zusammenstoß und so weiter? Beim Zusammenstoß dann wieder eine ganz andere Geschichte. Wie konnten die sich sehen? Da würde ich das Flugzeug an der Unfallstelle natürlich auch ganz anders untersuchen. Würde ich gucken, wo sind die Kratzspuren, die Kontaktspuren, ne? Dass man das dann sauber dokumentiert und so weiter. Also man macht dann verschiedene Ideen, was es alles sein könnte und fängt dann an, die Fakten zuzuordnen. Also was kann es sein? Was ist wahrscheinlich? Was ist eher unwahrscheinlich? Oder was kann ich von vornherein ausschließen? Und dann zeichnet sich ein Bild als erstes so über den Flugverlauf, dass man sagen kann, ich kann den Unfall jetzt ganz gut beschreiben, das ist passiert, so ist es passiert. Kann auch sein, dass in der Phase eben auch noch Gutachten notwendig werden. Wir sind ja nicht allwissend, ne? Also gerade im Materialbereich oder da arbeiten wir mit der TU in Braunschweig sehr eng zusammen oder mit dem Wehrwissenschaftlichen Institut der Bundeswehr für Kraftstoffanalysen und all sowas. Das sind alles dann Gutachten, die man auch in Auftrag geben muss, die man beschreiben. So, das ist dann eine sehr normale Büroarbeit auch irgendwo, ne, wo man dann sowas organisiert und so eine Wissensorganisation auch macht.
Ja, klingt fast wie so ein Puzzle, was man zusammensetzt, wenn du so erzählst.
Genau, so ist das, ne?
Spielt Intuition bei eurer Arbeit auch eine Rolle? Oder ist das rein faktenbasiert? Greift ihr auf eure Erfahrung zurück und lasst die Intuition außen vor?
Eigentlich nicht so doll. Das ist ja eher so ein Bauchgefühl. Und ich denke nicht, dass Intuition so die große Rolle. Das ist ja eher ein Bauchgefühl, mit dem man spontane Entscheidungen trifft. Und das ist es eher das Analytische, sage ich jetzt mal, was da dann im Vordergrund und die Erfahrung natürlich auch. Ne? Bestimmte, das vereinfacht die Arbeit, die Erfahrung, ne? Dass man schon mal sagen kann, das ist ein Weg, das ist der Flur, den ich nicht aufmachen muss, sage ich jetzt mal. Also in diesem Flur werde ich nichts finden, das weiß ich, das habe ich schon zweimal gemacht und da weiß ich ganz genau, da wird auch nichts beim dritten Mal kommen. Das sind so Erfahrungswerte.
Okay, verstanden. Also weniger Intuition, sondern Erfahrung und analytisches Arbeiten.
Ja.
Dann habe ich noch mal eine etwas ketzerische Frage, die ich dir ganz bewusst so direkt stellen möchte. Und zwar, warum dauert es immer so lange, bis so ein Abschlussbericht erscheint und warum steht dann noch nicht mal klipp und klar drin, wer schuld an der ganzen Sache ist?
Ja, es sind ja zwei Fragen. Also das Erste, ja, das ist wohl wahr. Was kann ich dazu sagen? Erstens, bestimmte Dinge dauern manchmal so lange, gerade wenn ich jetzt Gutachten machen muss und sich das nicht bestätigt und ich muss dann weitergehen. Also habe ich jetzt so einen Fall. Also das komme ich einfach nicht weiter am Ende. Und das ärgert einen natürlich, dass man nicht weiterkommt. Und dass man vielleicht höchstwahrscheinlich im Abschlussbericht dann so vage wird. Natürlich möchte man es klarer formulieren. Und dann zieht sich das. Das ist so der eine Teil. Der zweite Teil ist natürlich, dass wir nicht so kontinuierlich arbeiten, wie ich das auch dachte, als ich mal zu BFU gekommen bin, dass man so einen Fall hat und den untersucht man dann durch und dann ist man fertig und dann kommt irgendwann der nächste Fall. Das ist leider eben nicht so. Ne? Also es gibt natürlich Unterbrechungen. Wenn morgen jetzt der nächste Fall hier aufläuft und ich dort involviert bin, dann liegt natürlich erstmal die bestehende Arbeit erstmal für 4 Wochen nieder, ne, weil ich erstmal da, man muss in der ersten Phase einer Unfalluntersuchung so viel schaffen wie möglich, weil das wird dann nachher immer schwieriger. Und dann ist der Bericht, an dem ich gerade schreibe, der ist erstmal wieder nach hinten geschoben. Das ist so das Zweite, was manchmal einen stört in der Arbeit. Ne? Das Dritte ist, wir sind eine relativ kleine Behörde, auch im Vergleich zu anderen Behörden in Europa, obwohl wir eben auch eine ganz gute Luftfahrtindustrie haben. Die Verpflichtungen hatte ich ja schon genannt. Ne? Und das ist dann eben auch so eine Sache, wenn jetzt hier eine Untersuchung von der britischen Luftfahrtbehörde, vom EIB in Deutschland, beim deutschen Hersteller, da sind wir dann auch zugegen, ne? Das machen wir dann, da sind wir dann auch da und unterstützen auf der einen Seite die ausländische Untersuchungsbehörde, dass die alles kriegen, was sie brauchen, auf der anderen Seite aber auch, dass der Hersteller dann auch, dass das auch eine korrekte Unfalluntersuchung wird, ne? Das ist dann so. Und das sind so viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Und ja, ich sag's nicht weiter, aber man könnte auch intern noch Verbesserungen erreichen, ne? Abläufe. Das ist, glaube ich, in jeder Organisation so.
Also es gibt verschiedene Gründe, warum es eine Weile dauert, bis so ein Abschlussbericht erscheint. Und nun zum zweiten Teil der Frage. Warum steht da nicht eindeutig drin, wer schuld an einem Unfall ist? Und wie gesagt, das ist bewusst etwas ketzerisch formuliert.
Ja, da kann ich mich zurückziehen auf das Flugunfalluntersuchungsgesetz. Was nebenbei gesagt, das hatte ich anfangs vergessen, da gibt es auch eine EU-Verordnung, die ja eigentlich sogar noch über dem deutschen Gesetz steht, EU-Verordnung 996 aus 2010, die aber den gleichen Inhalt hat. Ja, da steht eben drin, dass es nicht unsere Aufgabe ist, Schuld und Verantwortlichkeiten zu klären. Kann es ja auch gar nicht. Eine Schuld klärt ein Richter, ne? Der sagt, du bist schuldig. Ne? Und das kann ich gar nicht. Und da muss man auch klar und deutlich sagen, wir sind in unserer Untersuchung genau gleichwertig, aber so steht es auch im Gesetz drin, aber auch abgekoppelt von der juristischen Untersuchung. Ne? Und das halten wir auch so. Natürlich arbeiten wir mit den Polizeien auch zusammen, aber beispielsweise eine Zeugenbefragung des Piloten, die würden wir niemals an die Polizei geben. Ne? Das sind also zwei unterschiedliche Dinge. Wir machen die Sicherheitsuntersuchung. Das ist das Ziel. Vermeidung zukünftiger Unfälle. Wenn ja die juristische Untersuchung, die einen Schuldigen hat, immer rückwärtsgewandt ist und sagt, du warst schuldig. Das ändert nichts daran, dass wir natürlich auch irgendwann mal sagen müssen, hier ist eine Unterlassung oder hier ist eine Handlung gewesen des Piloten, die wir so und so werten müssen. Wenn einer irgendwas so macht, wie er es tut, was dann zum Unfall führt, dann müssen wir es auch irgendwann schreiben. Aber das tun wir dann ja auch. Also das, denke ich, steht schon in den Berichten. Aber eine Schuldfrage in dem Sinne, das würde dir dem Flugsicherheitsgedanken widersprechen.
Ja, ich finde, das hast du super auf den Punkt gebracht. Also Schuldige zu benennen, das ist die Aufgabe der Justiz. Das Ziel eurer Arbeit ist es, zukünftig Unfälle zu verhindern, indem man die Ursachen für Unfälle herausfindet. Und das ist ja auch Ziel dieses Podcasts unter anderem, dass man offen über Fehler sprechen kann, sodass andere daraus lernen können und Unfälle vermieden werden.
Da, genau, das ist das Ziel. Und da wäre, wie gesagt, so eine juristische Untersuchung, wenn wir da mit verkoppelt sind, das wäre nicht, also wenn wir sagen würden, das ist die Schuld. Wir können es nicht verhindern, dass natürlich unsere Berichte, die öffentlich sind, dass die auch gelesen werden. Ne? Aber wie gesagt, das ist eigentlich eine saubere Trennung. Ich habe Triebwerke schon untersucht mit dem Gutachter der Staatsanwaltschaft und ich parallel. Ne? Die Faktenlage, die sich dann daraus ergibt, die ist dann schon auch irgendwo die gleiche. Ne? Wie gesagt, was sich daraus ableitet, sind dann unterschiedliche Dinge. Da bin ich auch ganz froh drüber, muss ich sagen, dass ich auf der Seite bin.
Ja, das hat sicher Vorzüge, auf dieser Seite zu sein. Das kann ich mir vorstellen. Ja, Thomas, ich würde jetzt gerne nochmal von dir wissen, ob es bei den Untersuchungen, die du machst, Dinge gibt, wo du sagst, Mensch, das kann doch nicht sein, dass das jetzt schon wieder passiert ist. Also Dinge, die immer wieder vorkommen, ja. Unberührt dessen, dass wir alle Menschen sind, die Fehler machen. Und ich sage auch immer, wenn ich hier über Unfälle spreche, jeder von uns kann der Nächste sein, dem etwas passiert, was Doofes passiert. Aber vielleicht gibt es ja dennoch Dinge, die immer wiederkehrend sind aus deiner Sicht.
Naja, wir haben schon Häufungen. Ne? Also das sind schon die üblichen. Ich denke mal, wer sich mit der Thematik beschäftigt und ja, wer auch euer Magazin liest und die Unfallauswertungen dort liest, der sieht ja eigentlich schon auch Häufungen. Ne? Das ist also das Einflug in Schlechtwetter, Flugvorbereitung, Kraftstoffmanagement, beispielsweise zu wenig Kraftstoff oder falsch gemanagt, ne, falschen Tank oder sowas. Dann Motorausfall, Handlung nach dem Motorausfall, die berühmte Umkehrkurve. Das wiederholt sich ja. Die Kollision in der Luft haben wir auch immer wieder. Also es sind ja immer wieder dort Themen, die sich schon wiederholen, in unterschiedlicher Kombination und wo wir dann auch versuchen, mehr und mehr auch in die systemischen Ebenen zu gehen und dort zu gucken, wo liegt eigentlich jetzt nicht die Handlung des Piloten, die ist ja eigentlich auch nur, er agiert ja in einem System. Ne? Also beim Verein gibt es ja durchaus Möglichkeiten, eine Sicherheitskultur zu schaffen, wo vielleicht Unfälle auch vermieden werden. Segelflugzeuge, Ruderanschlüsse war immer wieder ein Thema. Ne? Also durch das Aufrüsten wird das dann vergessen und Unterbrechungen. Also es sind einige, die sich da wiederholen. Ja.
Gibt es irgendwelche Dinge, die du Piloten da draußen gerne mitgeben möchtest, vor dem Hintergrund des gerade Besprochenen? Oder sagst du, das maße ich mir nicht an?
Naja, es ist ja meine Aufgabe, was den Piloten auch irgendwo, das ist ja Teil der BFU dort was mitzugeben, ohne dass ich sagen will, dass ich der bessere Pilot bin. Also ich kann ich ja gar nicht so sagen. Ne? Also das, mal ja, man hat so diese üblichen Dinge, die man auch weiß, die möchte ich, kann man nochmal wiederholen. Das ist so das Flugvorbereitung, die Vorflugkontrolle, dass man das alles so ordentlich macht. Ne? Also diese regelmäßigen Checklisten und so weiter, das ist ja auch immer wieder besprochen worden. Das würde schon helfen. Aber ich habe eigentlich so ein Käsescheibenmodell, was ich auch in meinem Verein immer wieder bei meinen Schulungen dort und anbringe. Das sind also dieses berühmte Käsescheibenmodell. Ich denke mal, das ist jedem bekannt. Ne? Das ist mehrere Löcher in verschiedenen Sicherheitsbarrieren geben muss, bevor es zum Unfall kommt. Und das ist eigentlich immer die gleiche Gliederung. Das ist eine, ich habe Vorbedingungen, die existieren. Dann habe ich irgendwo eine menschliche Handlung, die dazwischen steckt. Das ist die eine Käsescheibe. Und ich habe Sicherheitsmechanismen, die das dann praktisch auch noch verhindern könnten. Und mein Ziel, oder das kann man, da kann man mit offenen Augen als Pilot auch durch das Fliegerleben gehen, dass ich sage, diese Scheibe in der Mitte mit der menschlichen Fehllandung, da kann ich auch dran arbeiten. Aber ich kann natürlich auch an den Käsescheiben im Vorfeld, also was sind die Vorbedingungen? Wird das, wie ist unsere Vereinskultur? Wie machen wir das eigentlich immer so? Ne? Also dieses machen wir immer so. Und gäbe es irgendetwas, was in dem Fall mich noch auch hätte aufhalten können? Flugleiter oder sowas, der dann sagt, dies und jenes. Also dieses Gedankenmodell, wenn man sich ernsthaft über Fliegerei Gedanken macht, das könnte man im Kopf behalten und sagen, so kann ich doch mal meine Umwelt betrachten und sagen, wo sehe ich hier die Käsescheiben, die vorne und hinten sind, die mir doch praktisch meine eigene Fehlhandlung, die in der Mitte sein kann, dass die nicht zum Tragen kommt. Und das Weitere, was ich denke mal, was ich sagen könnte, Piloten müssten auch lernen, Nein zu sagen. Das können Piloten oftmals nicht. Also,
hast du da ein Beispiel?
Naja, man selber ist ja auch so gestrickt irgendwo. Man hat einen wunderschönen Tag und hat sich verabredet mit einem Freund, hat alles organisiert. Man merkt aber trotzdem, man hat Kopfschmerzen und der Tag ist doch nicht so schön von der Gesundheit. Oder umgekehrt, man ist fit, hat alles organisiert, aber das Wetter ist nicht so schön, wie ich es dachte. Ne? Und dass man dann einfach sagt, nee, ich mache das heute nicht. Ich fliege nicht diese weite Strecke vielleicht. Ich kürze das einfach ab und fliege mit dem Freund zum nächsten Flugplatz und wir trinken dann Kaffee, das reicht für heute. Aber ich fliege jetzt nicht bis zu den Inseln hoch, das ist mir heute zu weit. Oder ich muss da morgen wieder zurück und ich weiß nicht, wie morgen das Wetter ist. Das ist ja auch so ein Klassiker, ne? Dass man sich dann unter Druck setzt und dann in eine Drucksituation, Entscheidungssituation kommt, die man eigentlich gar nicht will. Weil dieses etwas Vorbedachte und dann zu sagen, nee, dann mache ich das nicht. Ich meine, so ein Flug kostet viel Geld und eigentlich möchte ich damit auch meine Freude haben und nicht irgendwelchen Stress. Ja, und das Dritte würde ich sagen, das ist ja eigentlich in den ganzen Sicherheitsgedanken schon immer wieder so, dass man aus der Verkehrsluftfahrt lernt. Ne? Also dieses Briefing, dass man sich vorbereitet auf den Triebwerksausfall. Das habe ich mir wirklich auch angewöhnt, dass ich sage, so, also wenn ich kurz bevor ich wirklich Gas gebe, so wenn der Motor ausfällt, dann machst du das und das. Du kennst es aus der Verkehrsluftfahrt, da ist das Gang und Gäbe, ne? In case of Engine-Fehler und so weiter, da wird das dann alles runtergerattert. Und das wirklich unmittelbar vor dem Start auch nochmal machen.
Ja, gerade Letzteres halte ich auch für sehr, sehr wichtig, denn wenn es soweit ist, ist eigentlich keine Zeit mehr nachzudenken.
Da ist die Zeit einfach, dass dieses vorher nochmal vorgesprochen zu haben, so zumindest sagt meine Kollegin, die Psychologin ist, das hilft sehr viel weiter. Ne? Also das sind so die Dinge, die mir so einfallen, wo man selber auch noch ein bisschen mehr Sicherheit in die eigene Fliegerei bringen kann, denke ich.
Ja, absolut. Auch mal das Schweizer Käsemodell einem Stresstest zu unterziehen und in seinem persönlichen Umfeld zu gucken, wo sind da vielleicht die Löcher in den Scheiben.
Genau.
Ja gut, Thomas, du hast eben schon die Berichte im Fliegermagazin angesprochen und jetzt bitte ich dich mal um Manöverkritik und frage dich, was stört dich an der öffentlichen Berichterstattung über Flugunfälle am meisten und warum?
Naja, also in der Allgemeinpresse ärgert mich natürlich, dass ein Flugunfall eine hohe Aufmerksamkeit zu Anfang erlangt und die dann sehr schnell abflacht. Ne? Also das so in der Tagespresse. In den Fachmagazinen, sage ich jetzt mal, da seid ihr ja eigentlich ganz gut dabei. Ja, da würde mich natürlich manchmal freuen, wenn ihr auch so eine eigene weiterführende Gedankengang einführt. Wir sind ja mit unseren Berichten sehr, sehr hölzern, auch in unserer Sprache manchmal, weil es eben jeder Satz ist dreimal gedreht, ob das auch richtig verwendet wird, dass er nicht falsch ausgelegt werden kann. Da würde ich mir auch wünschen, dass man ruhig mal weitergeht und sagt, naja, nebenbei gesagt, das Thema hat die BFU angesprochen, aber das geht ja auch durchaus noch weiter und den Bogen dort etwas erweitert über den eigentlichen Flugunfall heraus. Ne? Also in diese Gedanken, die ich da gerade so gesagt hatte, in Richtung Verkehrsluftfahrt und so weiter, diesen Schwung, den hole ich natürlich nicht immer in einem Einzelbericht. Ne? Und da könnte man durchaus sagen, das ist jetzt aber so ein Thema, wo ich noch einen anderen Notfall mit dazu ziehe und so weiter und dann das verallgemeinern könnte.
Also du meinst, dass man direkt die Brücke von dem Unfall zur Praxis und zur Prävention schlägt und das Ganze direkt aufgreift, oder?
Genau. Ja, zu den Techniken, die ja eigentlich bekannt sind und das vielleicht nochmal verallgemeinert, nochmal aufarbeitet und nicht nur bei dem einzelnen Bericht bleibt und sagt, so ist es gewesen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, und sich auch auseinandersetzt mit diesen, ich nenne es mal Flops, die sich ja in der Fliegerei immer noch so halten, die mich auch aufregen. So, das muss ich so sagen. Also der berühmteste Satz ist ja dieser Satz, das Gefährlichste am Fliegen ist der Weg zum Flugplatz. Ja, den höre ich leider, den habe ich vor einiger Zeit auch mal nach einem Flugsicherheitsvortrag vor Fluglehrern gehalten, wo ich ja mir eine Stunde dachte, Mühe gegeben zu haben und dann in der Teeküche oder in der Kaffeepause dort diesen Satz wieder gehört habe. Das ärgert einen dann schon, ne, dass solche Sachen einfach nicht aufhören. Ne. Da hat es mal vor Jahren ja diesen doch bemerkenswerten Vortrag von dem Bruno Gantenbrink gegeben, wo er sich mit diesem Satz auseinandersetzt, der immer noch sehr lesenswert ist und mich damals sehr beeindruckt hat in seiner Klarheit. Und das ist so ein Ding, was mich immer wieder ärgert. Oder auch die Einstellung, es war ja so ein erfahrener Pilot oder das ist ja ein erfahrener Pilot. Ne? Das ist auch so ein Missverständnis, dass die Erfahrung, also es waren oft so erfahrene Piloten, es waren nicht die Anfänger. Es waren oft auch die erfahrenen Piloten. Und das ist so die Erkenntnis, die ich auch für mich gewonnen habe und die man, wie gesagt, die man auch im Fliegermagazin also, dann so verbreiten kann, dass man sagt, ist der Fehler, der kann jedem passieren. Ne? Also das man kann daran arbeiten, sicherlich, über die Techniken, die wir schon genannt hatten. Aber ich sollte nicht so, wie soll ich sagen?
Überheblich vielleicht?
So naiv ist jetzt ein bisschen böse. Ja. Ich wollte jetzt kein so böses Wort sagen, aber sagen, dass ein Fehler mir nicht passieren kann. Wie gesagt, du hattest mich zu Anfang gefragt, was mir passiert sind. Ja, da sind schon so 1, 2, 3, 4, 5 Dinge, wo ich nicht sehr stolz darauf bin, dass es passiert ist. Ne? Kein Unfall in dem Sinne, aber ja. Und das sollte man immer im Hinterkopf haben.
Ja, Thomas, vielen Dank an dieser Stelle. Ich könnte mich noch stundenlang weiter mit dir unterhalten, aber leider ist unsere Zeit hier zu Ende. Ich denke jedenfalls, die BFU leistet unglaublich wertvolle Arbeit und umso spannender war es heute mal aus erster Hand zu erfahren, wie ihr da so arbeitet. Da bleibt mir nur zu sagen, alles Gute, danke und bis bald.
Sehr gerne. Ja, das sagt keiner so zu uns.
Bis bald. Stimmt, jetzt wo du es sagst,
hast recht. Ja, wir sehen euch nicht so gerne wieder oder nur an einer sehr angenehmen Stelle. Aber so ist es.
Damit kommen wir leider auch schon wieder zum Ende der heutigen Folge. Hier nochmal der Aufruf, uns eine Mail an redaktion@fliegermagazin.de zu schreiben, wenn auch du in unserem Podcast über einen Vorfall sprechen oder uns einfach nur Feedback zu dieser Folge geben möchtest.